Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Thorsten Faas. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Hallo, Herr Faas.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Faas, heute ist der Internationale Frauentag in Berlin. Hier bei uns ist das zugleich auch ein neuer Feiertag. Und viele Frauen sehen das aber auch kritisch, sagen, das ist Symbolik und nichts Konkretes. Wie viel Symbolik ist das heute?
Naja, Feiertage sind eigentlich immer Symbolik. Das sind ganz bewusste Symbole, die sich ein Staat, ein Gemeinwesen gibt, hält, um eben auch bestimmten Ereignissen oder eben auch bestimmten Prinzipien zu ehren oder die zu würdigen. Insofern ist es schon bemerkenswert, dass wir hier in Berlin heute den Frauentag wirklich als gesetzlichen Feiertag haben. Aber natürlich kann man auch nachvollziehen, dass es kritisch gesehen wird, denn dieses Symbol soll ja auch zum Ausdruck bringen, dass Frauen, dass die Gesellschaft vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Defizite sieht mit Blick auf die Gleichberechtigung. Und in die Richtung zielt wahrscheinlich die Kritik.
Und die meisten Feiertage bei uns in Deutschland sind ja eigentlich eher religiöse Feiertage, Ostern, Weihnachten. Wenn wir einen Feiertag begehen, um sozusagen auf Diskriminierung hinzuweisen, dann kann man ja schon sagen, das ist wie, das sagen zumindest auch sehr viele Frauen, wenn ich morgens diese Rose in die Hand gedrückt bekomme, ich will die überhaupt nicht, ich möchte keine Rose, ich möchte gerne Gleichberechtigung.
Ja, das ist richtig. Das ist so das typische Argument ja auch rund um Quoten für Frauen. Eigentlich möchten wir gar nicht diese von oben verordneten Instrumente, die uns Gleichberechtigung quasi von oben verordnen, sondern das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber eben nicht. Und insofern hatten wir jetzt in Berlin hier die spannende Debatte, einen neuen Feiertag einzuführen. Und dann natürlich auch die Debatte im Gegensatz zu den kirchlichen Feiertagen, die seit Jahrhunderten ja sozusagen bestehen. Welchen Anlass wollen wir denn wählen? Und dann hat man eben politisch hier die rot-rot-grüne Regierung ein Zeichen setzen wollen und diesen Feiertag gewählt. Aber es gab ja auch Debatten, dass andere Feiertage angemessen gewesen wären. Insofern merkt man daran, dass man da wirklich dann nochmal eine Debatte braucht, welche Feiertage oder welchen Tag, es ging ja nur um einen, welchen man eigentlich auswählt, um diesen symbolischen Wert damit dann auch zu vermitteln, zu verbinden.
Wir wollen gleich hier in der kommenden Stunde unter anderem darüber diskutieren, welche Mittel und Wege denn die richtigen sein könnten, damit wir zu mehr Gleichberechtigung kommen. Ich bin Axel Ramlow. Heute am Internationalen Frauentag, da gibt es viele Diskussionen um Gleichberechtigung. Thorsten Faas hat das gerade schon angesprochen, der Politikwissenschaftler von der Freien Universität Berlin ist bei uns. Und wie wir die erreichen wollen, ein Mittel, was immer wieder diskutiert wird, ist, wir brauchen Gleichheit, unter anderem auch in den Parlamenten. In Brandenburg, Herr Faas, da sollen ab 2020 die Listenplätze, zumindest die Listenplätze in den Landtagswahlen, abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt werden. Andere Bundesländer diskutieren das. Das muss man auch diskutieren, wenn man sich mal anschaut, dass im Bundestag knapp 31% der Mitglieder des Bundestages nur Frauen sind. Aber bei uns heute Morgen im Programm war Theresa Hartmann, die ist vom Frauenstreiknetzwerk. Die organisieren gerade jetzt in diesen Minuten hier in Berlin eine Demonstration, wo es gegen die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen gehen soll. Wir haben sie heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur auch gefragt, was sie denn davon hält, ein Paritätgesetz, Gleichheit in den Parlamenten. Und sie sagt, naja, ich habe meinen Zweifel, das ist eher eine symbolische Sache.
Deswegen sehen wir das auch kritisch. Auch wenn es natürlich immer ein gutes Zeichen ist, wenn sowas in die Wege geleitet wird. Trotzdem genau aus diesen Gründen, dass es halt erstmal nicht wahnsinnig viel an den gesellschaftlichen Strukturen ändert. Also bei uns im Frauenstreik geht es zum Beispiel auch wahnsinnig viel um Sexismus und sexualisierte Gewalt und so weiter. Und da könnte man schon, glaube ich, nachfragen, inwiefern verändert sich das denn, wenn es solche Gesetze oder so gibt. Natürlich ist es, glaube ich, immer ein Zeichen, aber ich glaube, wir dürfen da nicht stehen bleiben.
Herr Faas, wir haben gerade schon über die Symbolik von Feiertagen gesprochen. Wäre auch das, Gleichheit in den Parlamenten, Symbolik?
Ich glaube nicht, dass es nur Symbolik wäre. Es würde natürlich nur einen Teil betreffen, aber doch keinen unbedeutenden Teil. Wir reden hier über die Zusammensetzung des Parlaments. Das Parlament entscheidet über Gesetze, damit über Maßnahmen, die für uns alle letztlich verbindlich sind, denen wir uns nicht entziehen können. Und wenn wir dort sozusagen gesetzliche Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass Männer, Frauen gleichberechtigt in gleichem Maße vertreten sind, dann ist es mit Blick auf diesen Teil unserer Gesellschaft schon mehr als Symbolik, sondern da geht es da eigentlich wirklich um Macht. Insofern kann man immer sagen, wir müssen auch in anderen Bereichen gucken, wir müssen in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, im Alltag, klar, keine Frage, aber mit Blick auf, sagen wir mal, politische Gestaltung ist das schon ein weitreichender Eingriff, der ja auch durchaus kontrovers diskutiert wird.
Ja, die Kontroverse ist ein gutes Stichwort, weil die Frage, die damit einhergeht, ist natürlich, ist das denn auch fair, ist das gerecht oder beschränkt das nicht zum einen die Parteien in der Freiheit zu wählen, wer für sie antreten darf und mich auch in der Freiheit, wen ich eigentlich wählen darf?
Ja, in der Tat. Also man darf gespannt sein. Wir haben jetzt das Paritätgesetz tatsächlich in Brandenburg. Man geht eigentlich davon aus, dass es auch eine verfassungsrechtliche Überprüfung geben wird, ob in der Tat welches Prinzip, wenn man so will, hier höher zu gewichten ist. Das Prinzip der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Das Grundgesetz sagt ja auch, dass der Staat durchaus Maßnahmen ergreifen soll, um Benachteiligungen, um denen aktiv entgegenzuwirken. Da hat man also schon ein starkes Argument, zu sagen, wir müssen da was tun. Aber Sie haben es angesprochen, Freiheit der Wahl, das hat ja gleich ganz viele Konsequenzen. Die Parteien haben die Freiheit aufzustellen, wen sie möchten. Wir als Wählerinnen, als Wähler, wir sollten auch nicht gezwungen werden, so die Position entweder einen Mann oder eine Frau zu wählen. Typischer Fall eines Zielkonflikts, wo man am Ende dann wirklich gespannt sein darf, wenn es zu so einer verfassungsrechtlichen Überprüfung kommt, wie das ausgeht. Dazu kommt noch, es ist auch ein bisschen komplizierter, wenn man sich mal in die Details der Wahlgesetze dann vertieft.
Unser Wahlrecht ist ja auch relativ kompliziert.
Genau, ja. Wir reden jetzt mit Blick auf das Paritätgesetz in Brandenburg tatsächlich über sogenannte Landeslisten, wo man relativ einfach sagen kann, okay, da hat man dann so ein Reißverschlussprinzip, Mann, Frau, die müssen da abwechselnd aufgestellt werden. Und damit ist auch sichergestellt, dass über die Listen praktisch 50-50 Männer, Frauen einziehen. Was dabei ein bisschen untergeht, ist, dass wir auch die Idee von Direktmandaten haben, Wahlkreisen, in denen Kandidatinnen und Kandidaten eben direkt gewählt werden. Und da ist es viel, viel schwieriger, weil das ja Entscheidungen sind, die in der Fläche, in den einzelnen Wahlkreisen getroffen werden, wer da aufgestellt wird, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Das heißt, es ist viel schwieriger, diesen Aspekt des Wahlrechts sozusagen so zu gestalten, dass über alle Wahlkreise hinweg auch da so eine Parität hergestellt wird. Das ist vielleicht tatsächlich so ein symbolischer Akt, dass man sich jetzt auf diese etwas einfacheren Listen konzentriert und das doch deutlich schwierigere Element, nämlich die Wahlkreise, die Direktmandate, die erstmal in Brandenburg nicht anfassen.
Aber wäre es möglich, weil solange man sich nur auf die Listen konzentriert, bleibt es ja dann doch eine Form von Symbolpolitik, weil Gleichheit dadurch nicht geschaffen wird.
Ja, ich würde immer noch nicht ganz sagen, dass es nur symbolisch ist, weil natürlich greifen sie trotzdem ein, aber es ist zumindest nicht garantiert, dass das resultierende Parlament am Ende 50-50 besetzt ist. Wenn wir über die Grenze schauen nach Frankreich, da haben sie so ein Paritätgesetz und da werden die Parteien tatsächlich auch verpflichtet, darauf zu achten, dass sie über die Wahlkreise hinweg auch paritätisch Kandidatinnen und Kandidaten 50-50 aufstellen. Das sichert immer noch nicht, dass auch das Parlament am Ende 50-50 bestückt ist, weil die Wähler, Wählerinnen ja dann auch die Freiheit hätten, entweder Männer oder Frauen zu wählen. Es gibt im deutschen Kontext einen Vorschlag zu sagen, lass uns doch immer zwei Wahlkreise zusammenlegen. Dann hätten wir also doppelt so große Wahlkreise und dann werden in diesen vergrößerten Wahlkreisen wird jeweils ein Mann und eine Frau gewählt. Es gäbe also eine Liste für Männer, es gäbe eine Liste für Frauen. Wir hätten dann drei Stimmen in letzter Konsequenz, nicht nur zwei.
Das wird ja alles noch komplizierter
machen. Ja, auch das ist wieder ein spannender Punkt, dass es letztlich Zielkonflikte sind. Ne? Dass man sagt, wir haben hier ein einfaches Wahlrecht, Sie haben es angedeutet gerade, ist schon auch ein Wert an sich. Ich finde, wir als Wählerinnen, als Wähler sollten verstehen, wie dieses Wahlsystem funktioniert. Und das würde sicherlich nicht einfacher durch solche Maßnahmen. Aber es gibt eben auch die berechtigte Forderung nach Gleichberechtigung. Und wir sehen sofort, naja, beides ganz problemlos miteinander in Verbindung zu bringen, das geht eben nicht.
Thorsten Faas ist bei uns, er ist Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Und wir haben gerade schon gesprochen, Herr Faas, über ein Paritätgesetz, was es in Brandenburg geben wird ab 2020. Wir haben darüber gesprochen, ob es für mehr Gleichberechtigung sorgen kann. Sie haben gerade schon Frankreich mal kurz angeführt. Hat es denn dort dazu geführt, dass es mehr Gleichberechtigung gibt? Also ist sozusagen der Sprung gelungen aus der Politik heraus in die breite Gesellschaft?
Ja, zumindest hat es für die Parlamente Konsequenzen gehabt. Also wenn Sie sich französische Parlamente, Nationalversammlungen heute im Vergleich zu früher anschauen, dann sehen Sie einfach, dass dort mehr Frauen und zwar über alle Parteien hinweg mehr Frauen heute vertreten sind, als das früher einmal der Fall gewesen ist. Und das scheint mir ein entscheidender Punkt zu sein. Wenn wir nochmal auf den deutschen Fall gucken, dann haben Sie ja auch Parteien, die sich selber eine Quote gegeben haben. Linke Parteien, typischerweise SPD. Grüne, Linke, SPD. Während andere das eben aus anderen sozusagen Schwerpunktsetzungen, Prioritätensetzungen aus nicht getan haben. Aber so ein Paritätgesetz stellt eben schon sicher, dass solche parteipolitischen Unterschiede dann auch quasi egalisiert würden und damit natürlich auch an die Idee von Quote, von Gleichberechtigung breiter in die Gesellschaft hineingetragen werden. Und wir haben ja auch eine Debatte in Frankreich, aber auch bei uns, die sich keineswegs nur auf die Politik beschränkt. Wenn ich an unseren wissenschaftlichen Kontext schaue, da wird natürlich ganz selbstverständlich darauf geachtet, dass Kommissionen gleichberechtigt besetzt sind etc.
Da gibt es aber auch noch viel zu tun in der Wissenschaft.
Sicherlich,
ne? Weite
klar.
Wege.
Weil sozusagen wir natürlich nicht darüber reden, dass wir ein System, gleich welches, von heute auf morgen komplett ändern, sondern dass das natürlich dann so ein schleichender Prozess ist, nach und nach sozusagen dann gleichberechtigte, gleichbesetzte Generationen neu ins System einzuführen. Aber natürlich kommen wir aus einer Situation, wo Wissenschaft, aber auch viele andere Kontexte männlich dominiert gewesen sind. Insofern braucht es einfach auch seine Zeit. Man merkt dann auch, dass diese Übergangsphasen manchmal ganz schwierig sind, weil die Frauen, die dann immer noch weniger sind, Sie haben es angedeutet, dass dann aber gleichzeitig Positionen, die zu besetzen sind, wenn sie die dann gleichberechtigt besetzen, dann haben sie sozusagen einen viel größeren Pool von Männern, aus dem sie schöpfen können, um eine bestimmte Position zu besetzen, während der Pool der Frauen viel kleiner ist. Das heißt, in dieser Übergangsphase haben sie dann oft auch so Muster, dass die Frauen, die vertreten sind, dass die relativ gesehen viel mehr Aufgaben übernehmen müssen, weil sie einfach weniger sind als die Männer, die immer noch deutlich mehr sind.
Jetzt haben wir die Wissenschaft angesprochen, wir haben die Politik angesprochen. Die Frage, die sich aber, wenn man es mal weiterspinnt, denkt, bräuchten wir nicht noch mehr Quoten? Also zum Beispiel Quoten für Minderheiten in der Gesellschaft, Quoten für Rentner, Quoten für Jugendliche.
Ja, das ist ja eine interessante Debatte, gerade wenn ich es jetzt doch mal auf den Bundestag beziehen darf. Und wir reden jetzt sehr stark darüber, dass wir Männer und Frauen gleichberechtigt im Bundestag vertreten sehen möchten. Aber es gibt schöne Analysen, die zeigen, wenn Sie sich Altersgruppen angucken, wenn Sie sich Menschen mit Migrationshintergrund angucken, wenn Sie sich Berufsgruppen angucken, dass der Bundestag natürlich weit weg davon ist, weit entfernt davon ist, ein perfektes Abbild der Gesellschaft in all diesen Dimensionen darzustellen. Der Unterschied ist, dass grundgesetzlich tatsächlich verankert ist, dass der Staat Unterschieden zwischen Mann und Frau aktiv entgegentreten soll. Das ist mit Blick auf andere Gruppen nicht ganz so explizit formuliert. Aber trotzdem zeigt die Debatte natürlich, die wir jetzt am Beispiel des Geschlechts von Mann und Frau, drittes Geschlecht könnte man ja an der Stelle auch mal diskutieren, aber dass wir die Debatte führen, dass das nicht das Ende sein kann, sondern dass das ein Beispiel ist für Gleichberechtigung, aber sicherlich nicht das Einzige. Und wenn wir an Alter beispielsweise denken, der Anteil junger Abgeordneter im Bundestag ist vergleichsweise gering.
Vergleichsweise ist gut,
ja. Ist auch dann so ein bisschen die Frage, wie man jung ganz genau definiert. Da gehen die Meinungen ja auch so ein bisschen auseinander. Aber auch da wäre sicherlich viel zu tun. Und auch da merkt man ja in so einer Debatte, dass, wenn wir über Repräsentation, Ansprache von jungen Menschen reden, dass genau da vielleicht auch ein Problem liegt. Dass auch so eine Brücke, die eben Gleichaltrige bilden können, über die dann junge Menschen auch gehen können und sagen, ja, das interessiert mich doch, es betrifft mich doch, dass die eben doch sehr wackelig häufig nur ausgebaut ist.
Wir wollen gleich mal noch eine Brücke schlagen zu dem, was wir gerade so angesprochen haben, wenn wir über junge Menschen reden, denn dieser Freitag ist nicht nur der Internationale Frauentag, es ist natürlich auch wieder ein Streikfreitag, Fridays for Future. Die Schüler, die für mehr Klimaschutz protestieren in Berlin, können Sie heute ja beweisen, dass Sie es nicht nur machen, um Schule zu schwänzen, sondern dass Sie auch an Ihren Feiertagen rausgehen. Das interessiert uns gleich. Wir wollen ein bisschen darüber reden, ob die eigentlich noch richtig repräsentiert werden. Haben wir auch gerade schon angesprochen. In Berlin ist heute Feiertag, das haben Thorsten Faas und ich gerade schon besprochen. Einige Schüler haben trotzdem gestreikt bis 12. Danach haben sie gesagt, sollen alle zur Frauendemonstration gehen. Aber auch in anderen deutschen Städten ist heute wieder gestreikt worden für mehr Klimaschutz. Und mittlerweile gibt es auch wissenschaftliche Unterstützung für diese Klimaproteste. Scientists for Future, das sind prominente Wissenschaftler, die die Schüler unterstützen. Einer von ihnen ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Und der war heute Morgen auch bei uns im Deutschlandfunk Kultur und der hat Folgendes gesagt.
Ich fordere, dass man genau das Anliegen der jungen Menschen ernst nimmt und an der einen oder anderen Stelle, auch wenn es weh tut, tatsächlich Stellschrauben setzt, Dinge verändert. An der einen oder anderen Stelle wird es wehtun, weil wir alte Wirtschaften möglicherweise uns davon verabschieden, dafür neue haben. Aber es ist eine Haltung und ich glaube, diese Haltung muss sehr viel deutlicher auch anhand konkreter Maßnahmen deutlich werden. Und das ist genau das, was die jungen Menschen einfordern.
Herr Faas, werden diese jungen Menschen, die protestieren seit Wochen, werden die mittlerweile ernst genommen? Die Bundeskanzlerin hat mittlerweile Verständnis, die Justizministerin hat Verständnis. Entwickelt sich da was?
Ja, Verständnis, sogar so ein bisschen wohlwollende Unterstützung, wobei man natürlich zugleich sagen muss, dass die so ein bisschen wohlfeil ist an der einen oder anderen Stelle, denn natürlich sind es auch, wenn wir an die Kanzlerin denken, handelnde Personen, die durchaus auch mehr tun könnten, als zu sagen, toll, dass ihr das macht, sondern die ja, wir haben es gerade gehört im Beitrag, da geht es ja auch um konkrete Maßnahmen, nicht nur um Symbolpolitik an der Stelle. Insofern darf man gespannt sein, wie nachhaltig diese Demonstrationen sein werden. Wir sehen doch häufig, dass es extrem schwierig bis unwahrscheinlich ist, so ein hohes Niveau von Demonstrierenden, so eine hohe Zahl von Demonstrierenden wirklich nachhaltig, kontinuierlich zu mobilisieren. Und ob dann daraus was folgt, und zwar über die Symbolik hinaus. Ich wäre so ein bisschen skeptisch, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, wenn wir uns die Demografie angucken heutzutage, dann haben es junge Menschen wirklich schwer. Sie sind einfach zahlenmäßig, und damit meine ich gar nicht das Wahlrecht unbedingt, was erst mit 18 anfängt, sondern wirklich einfach zahlenmäßig keine wahlentscheidende Gruppe, sondern da reden wir viel eher über Menschen über 50, über 60, die für Parteien, wenn es um Wahlerfolge geht, um Wahlen geht, viel kritischer sind, weil sie deren Unterstützung rein mengenmäßig viel stärker benötigen als die Unterstützung junger Menschen, zumindest in kurzer Sicht natürlich. Ne? Ja, aber die nächste Wahl ist natürlich, um mal eine Plattitüde zu bedienen, immer die nächste und damit diejenige wahrscheinlich, die für Politiker die dringlichste ist oder die am stärksten ihre Wahrnehmung prägt. Insofern merken wir auch an der Stelle, dass wir im Prinzip die Frage von Repräsentation und wessen Interessen werden eigentlich gehört, dass wir die hier nochmal aus anderer Warte beleuchtet sehen. Aber eigentlich geht es genau ums Gleiche. Wie werden die Interessen junger Menschen, nachwachsender Generationen berücksichtigt in einer Zeit, in der sie zahlenmäßig in der Minderheit sind?
Haben wir ja auch gerade schon besprochen, die Anzahl von jüngeren Menschen im Bundestag. Die Frage ist natürlich, wenn diese Schülerinnen, das sind ja auch Studentinnen und Studenten, die das mitmachen, wenn die da auf die Straße gehen und protestieren für Klimaschutz, unabhängig von dem, was ihnen von außen gesagt wird, ob das gut ist oder schlecht, die sind ja unabhängig von den Parteien, die irgendwann mal sagen, wir brauchen euch ja eigentlich als Nachwuchs. Haben die Parteien eigentlich da ein Nachwuchsproblem, wenn sie es gar nicht schaffen, die Verbindung da hinzukriegen? Mit Ausnahme vielleicht von den Grünen?
Ja, wir lesen ja oft, dass Jugendliche, junge Menschen eher so projektbezogen, punktuell bereit sind, sich zu engagieren und tatsächlich der Weg in Parteien hinein vermeintlich schwierig ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, Sie haben die Grünen angesprochen, aber auch wenn wir nochmal an diesen berühmt-berüchtigten Schulz-Hype, den die SPD vor 2 Jahren erlebt hat, da sind auch durchaus viele junge Menschen damals in die SPD eingetreten. Also das geht schon, und man muss natürlich auch sagen, wenn sich denn junge Menschen auf den Weg machen in Parteien hinein, haben sie beste Chancen, weil sie einfach nicht sehr viele sind, und das führt dazu, dass man sie sicherlich mit sehr, sehr offenen Armen empfängt. Die Themen, über die wir jetzt hier reden, Klimawandel, insbesondere Klimawandel, sind allerdings Themen, die, oder auch wenn wir den Upload-Filter denken, was ja auch so ein Thema ist, was junge Menschen mobilisiert, dann sind das Themen, die für die Parteien tatsächlich schwierig sind, weil das nicht die Themen sind, über die sie klassischerweise definiert sind, sondern da geht eher durch die Parteien dann so ein Riss, also wenn sie in die SPD schauen, aber auch in die Union und sich Positionen zu diesem Urheberrecht, zum Upload-Filter angucken, finden sie im Prinzip beide Seiten in den Parteien. Und das heißt natürlich, wenn sie sich als junger Mensch jetzt gegen Upload-Filter engagieren möchten, dann werden sie nicht in eine Partei gehen, die da einfach keine klare Position hat. Also immer wenn so neue Themen aufkommen, die sich nicht leicht in die bestehenden Strukturen des Parteiensystems einpassen lassen, dann braucht es entweder neue Parteien, der Weg ist weit, oder es gibt so eine Entfremdung, dass man sagt, hey, ich finde einfach gerade keine Partei, die meine Position an der Stelle glaubwürdig vertritt. Union und SPD sind es wahrscheinlich in der Tat gerade nicht an der Stelle.
Aber stehen wir da sozusagen vor so radikalen, in Anführungsstrichen, neuen Themen, dass das nicht mehr klappen kann? Weil es gab ja auch schon vorher eine junge Generation, die sich dann doch irgendwie wieder eingefunden hat in die Parteienlandschaft.
Ja, absolut. Ist so ein bisschen wirklich die Frage, ob wir da so eine neue Generation erleben, die sich rausbildet. Ne? Wenn wir, auch das ist ja keine neue Idee, wenn Sie an die ja berühmte 68er-Generation denken, dann ist die Idee dabei ja immer, dass es so eine Kohorte zunächst mal gibt, also Menschen, die in gleichem Zeitraum geboren sind, die so spezielle Erfahrungen machen, dass sie irgendwie ihr Leben lang anders bleiben. Und sich irgendwie auch vielleicht in den bestehenden Strukturen nicht repräsentiert sehen. Ich weiß nicht, ob die Themen alleine Upload-Filter oder wir haben ja auch mal über Vorratsdatenspeicherung gesprochen, ob die Themen jeweils alleine stark genug sind, um so eine Rausbildung einer Generation mit sich zu bringen. Aber in Summe hat man schon so das Gefühl, dass da so eine gewisse Entfremdung zwischen handelnden Akteuren und jungen Menschen entsteht, weil vielleicht einfach die Lebenswirklichkeiten gar nicht vertraut sind, weil vielleicht Politikerinnen und Politikern überhaupt auch das Gefühl dafür fehlt, was YouTube im Alltag von jungen Menschen vielleicht bedeutet, wie integral und selbstverständlich das im Alltag der Menschen präsent ist und das alleine schon der im Raum stehende Vorwurf, da sei jetzt Zensur und irgendwie würde in diesen Lebenswirklichkeit der jungen Menschen eingegriffen, das löst, glaube ich, erstmal ganz starke Reflexe dagegen aus. Und ja, da braut sich schon was zusammen.
Weil man sich vielleicht auch einfach gar nicht vorstellen kann aus Seiten der Politik, dass es mal sozusagen, also weil wenn man sich jetzt mal die Politik heute anschaut, ja. Da gab es ja immer ein Leben vor YouTube. Das kann man sich ja im Kopf noch ausmalen, ne? Selbst wenn man dann auch noch YouTube nutzt. Aber es gibt ja jetzt eine Generation, für die gibt es ja gar kein Leben ohne YouTube und gar keine eine Generation, die ihre direkte Stimme so selbstständig nach außen tragen kann.
Ja, also wenn wir uns Tageszeitungen, Fernsehnachrichten anschauen, das ist, glaube ich, für viele junge Menschen in der Art und Weise, wie es vielleicht ältere Menschen kennengelernt haben und auch schätzen gelernt haben, sehr, sehr weit weg. Und da fallen einfach wirklich Lebenswirklichkeiten, Informationsgewohnheiten auseinander. Und ich glaube, da fehlt so ein bisschen auch Common Ground, auf den man sich bewegen kann, um überhaupt mal in einen Austausch miteinander zu treten. Und dann sind die fehlenden jungen Menschen im Parlament natürlich wirklich ein Thema, weil dann diese Stimme der jungen Menschen, da sind natürlich ein paar junge Abgeordnete, aber A, sind sie nicht an vorderster Stelle präsent und B, sind sie mengenmäßig natürlich auch wirklich unterrepräsentiert, in absolut wie relativ. Das heißt, diese Stimme, die dringt einfach dann nicht durch und das ist dann schon ein Problem für repräsentative Demokratie, die natürlich darauf beruht, dass alle Sichtweisen und Perspektiven eingebracht werden.
Herr Faas, heute gibt es noch eine Premiere. Zum ersten Mal kommt ein privat gebauter und betriebener Transporter aus dem All zurück auf den Boden, nämlich von SpaceX, dem amerikanischen Unternehmen von Elon Musk. Crew Dragon heißt diese Raumkapsel und da drin war eine Testpuppe voller Sensoren anstatt von Astronauten. Also so ganz sicher scheint man sich noch nicht zu sein, ob die Privaten das auch können. Aber das ist schon interessant. Auch die NASA nennt das einen Meilenstein in der Geschichte der Raumfahrt. Ein privates Unternehmen, das war ja bisher immer die Sache von Staaten. Wenn Sie sich das jetzt aussuchen könnten, ja, würden Sie lieber mit einer staatlichen Rakete ins All fliegen oder wäre eine private auch in Ordnung?
Naja, es hat also ein bisschen ernsten Hintergrund, warum die USA tatsächlich auf diese privaten Träger jetzt zurückgreifen.
Sie selbst können das ja nicht mehr, ja.
Genau, weil sie ihr eigenes Raumfahrtprogramm eingestellt haben. Trotzdem wäre meine Präferenz, glaube ich, wobei ich nicht weiß, ob ich überhaupt in den Raumweltall fliegen würde, vielleicht doch eher ein staatliches Programm.
Warum?
Weil mir das schon so eine natürliche Monopolstruktur zu sein scheint. Also da fehlt mir so ein bisschen die Vorstellungskraft, dass wir plötzlich quasi 100 Anbieter haben, die uns alle ins All bringen. Ich weiß ja nicht, ob da sozusagen marktwettbewerbliche Strukturen, geht es ja auch durchaus um Sicherheitsaspekte, wäre jetzt erstmal mein Impuls zu sagen, nee, das hatte eher was Monopolhaftes und damit doch so eine gewisse staatliche Nähe.
Könnte sich das noch ändern, weil was Sie beschreiben, Sicherheitsaspekte, ich könnte mir vorstellen, vor 100 Jahren gab es diese Diskussion auch, wenn es um Flugzeuge ging.
Ja, das stimmt. Das ist ja durchaus auch eine interessante Entwicklung, ne? Wenn Sie an Luftfahrtkonzerne denken, wenn Sie an die Deutsche Bahn denken, wenn Sie an Post und Telekom denken. Natürlich können wir Entwicklungen sehen, dass früher staatliche Strukturen dann doch in privatwirtschaftliche überführt wurden. Wir sehen ja aber durchaus auch an der einen oder anderen Stelle, dass damit Konsequenzen verbunden sind. Wenn Sie sich bestimmte Eisenbahnmärkte in Europa angucken, die komplett privatisiert sind, dann sagen die Nutzer davon, naja, ist vielleicht auch nicht so das Gelbe vom Ei unbedingt. Aber klar, die Tendenz würde dafür sprechen, da haben Sie vollkommen recht, dass man auch an der Stelle sagen würde, nö, warum jetzt mit Blick auf Raumfahrt da eine besondere Berücksichtigung. Der anderen Seite, wenn die USA haben ja auch, Donald Trump hat ja auch angekündigt, dass das gerade sicherheitspolitisch für ihn jetzt etwas ist, wo er sozusagen auch militärisch präsent sein will und dann reden wir
jetzt auch doch noch Space Force geben,
genau, ja. Wahrscheinlich doch wieder über gewisse staatliche Präs, die es da gibt.
Okay, also halten wir fest, dann doch eher mit der staatlichen Rakete.
Oder
Stand
gar nicht.
Jetzt. Oder jetzt. Thorsten Faas ist immer noch bei uns, Politikwissenschaftler von der Freien Universität Berlin. Herr Faas, zu Beginn unserer Stunde haben wir schon über den Weltfrauentag gesprochen, wir haben über Quoten gesprochen, wir haben über Symbolik gesprochen. Wir müssen natürlich aber auch über uns sprechen. Und mit uns meine ich uns als Männer, weil wenn wir über den Weltfrauentag reden und über Gleichberechtigung, müssen wir auch über männliche Privilegien sprechen tatsächlich. Und das ist ja auch etwas, was jeder mit sich selber ausmachen muss. Wie machen Sie das mit sich aus?
Ja, bei uns ist heute ganz spannend. Meine Frau arbeitet nicht in Berlin. Das heißt, sie arbeitet heute tatsächlich, weil sie keinen Feiertag hat. Und ich kann hier entspannt mit Ihnen im Studio sitzen am Feiertag. Aber ich werde jetzt gleich unsere Tochter übernehmen in der Betreuung. Mhm. Und insofern versuchen wir das schon tatsächlich auf Augenhöhe, auch uns um die Kleine zu kümmern. Ja, im Sinne einer echten Gleichberechtigung.
Und das ist ja auch interessant, wegen die Tochter, die Töchter, die sind ja dann auch, für die will man ja auch was mitgeben dann in die Zukunft logischerweise. Weil ich stehe genau vor derselben Situation. Ich mache jetzt auch gleich hier Feierabend und dann kümmere ich mich um meine Tochter, weil meine Freundin muss auch noch arbeiten.
Ja, es gibt spannende Studien, die zeigen, dass tatsächlich Männer, wenn sie denn Töchter bekommen, dass sich dann ihre Einstellungen zu vielen Dingen auch ändern, weil das einfach nochmal die Perspektive erweitert. Ist jetzt, glaube ich, keine Maßnahme, die man politisch verordnen kann, dass wir alle Töchter kriegen, aber es zeigt so ein bisschen, dass eben doch der Bezug und das Anerkennen von Herausforderungen, die es ohne Zweifel noch gibt, dass es darauf eigentlich ankommt, dass man die wirklich mal erlebt.
Die Gedankenwelt ist eine ganz andere, ne? Das Weiterschauen auf jeden Fall.
Ja, und dann auch so die Überlegung, was wird aus ihr, wenn sie denn groß wird, wo stößt sie da an gläserne Decken, was kann man dagegen tun, also das hilft schon sehr.
Insofern einen schönen Weltfrauentag uns allen. Herr Faas, schön, dass Sie bei uns waren.
Sehr
Thorsten
gerne.
Faas von der Freien Universität Berlin. Hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur geht der Blick nach Winnenden. 10 Jahre, nachdem ein Schüler dort Amok gelaufen ist und 15 Menschen getötet hat.